Du willst wissen, wie man das Web 2.0 als Unternehmer richtig nutzt? Das Ganze mit Wissen up to date und ohne diesen langweilig aufgewärmten Kram von gestern? Super. Denn genau darum geht es in diesem Podcast. Und hier ist dein Ernährungsberater in Sachen Digitalfutter, Christian Deak.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Digitalfutter-Podcast. Und heute beschäftigen wir uns zusammen mit der Andrea Köchling, die sich gleich nochmal ganz kurz vorstellt, falls man sie noch nicht kennen sollte, mit dem Thema One-Stop-Shop, das geliebte Monster, was ab dem 1.7. auf uns zukommt. Aber erst zuallererst, Andrea hat das Wort. Andrea, moin moin, herzlich willkommen. Wer bist du denn so?
Genau, moin moin aus Hamburg. Vielen Dank für die Einladung, Christian, dass ich wieder bei dir sein darf und mit dir den faulen Jogger ein bisschen auf Vordermann bringe. Ja, wie gesagt, mein Name ist Andrea Köchling. Ich bin Betriebsprüferin in Hamburg, jetzt hier in nichtdienstlicher Eigenschaft, weil ich nämlich auch nebenberuflich mich selbstständig gemacht habe als Referentin auf den Gebieten Umsatzsteuer, Verfahrensdokumentation und Kassenprüfung.
Ja, super. Finde ich ganz klasse. Ne? Vor allen Dingen, weil man dann halt die böse Seite der Macht auch mal so ein bisschen interviewen kann. Ne? Ist echt schön. Sorgt aber auch für einen superen Austausch. Ne? Muss man auch mal ganz klar sagen. Also gerade in der Landschaft, in der wir uns jetzt gerade bewegen, One-Stop-Shop, also digital ist ja für viele so immer noch ein Fremdwort, kommt aber jetzt mit aller Macht. Und man muss einfach sagen, auch uns Steuerberater überrollt das Thema natürlich auch. Euch Finanzbeamten natürlich ganz genauso. Es ist einfach ein Thema, wo man jetzt einfach schauen muss, wie kriegt man das überhaupt technisch, also sowohl technisch, als auch fachlich alles gehandelt. Ne? Ja. Da ist mein bestes Beispiel immer dafür, wenn ich zum altbacken Steuerberater gehe, gar nicht jetzt um den anzugreifen, aber wenn der jetzt einfach eine Rechnung sieht, auf die hat man sich früher verlassen, man hat umsatzsteuerlich gar nicht so das Thema dahinter verfolgt, weil das, was heutzutage einem digitalen Kunden zur Verfügung steht, sei es bei den Lieferungen, zum Beispiel an Amazon, ein weltweites, also ein riesen Logistikzentrum, das hatte ja früher kaum einer. Ja. Und wenn man so einen Kunden hatte, so einen Riesenkonzern, wenn ein Steuerberater mal so einen Riesenkonzern hatte, dann wusste er, was er da tut. Ja. Jetzt kann das ja jeder. Und bei digitalen Dienstleistungen natürlich das Gleiche, dass man sehr, sehr schnell grenzübergreifend handeln und ja Dienst leisten kann. Andrea, was haben wir denn da für ein Monster, was ab dem 1.7., also ist das erstmal so super toll? Ist das erstmal nur so eine Ablehnungshaltung, dass man sagen muss, boah, nee, bloß nicht. Was damit gedacht? Was hat man sich dabei gedacht und wie klappt das eigentlich?
Also, oh mein Gott, auf welche Frage soll ich denn jetzt zuerst
antworten? Also. Fangen wir mit dem Monster an. Ist es denn ein Monster?
Ich wollte gerade sagen, also ich würde ganz gerne noch eine Stufe eher einsteigen. Und zwar im Moment seid ihr Steuerberater und die Unternehmer ja eher die Leidtragenden, in Anführungszeichen, als wir. Weil wir kommen ja immer in so Retro-Perspektive für die Vergangenheit. Das heißt also, erst wenn es richtig läuft, kommen wir ja auch selbst in der Umsatzsteuer-Sonderprüfung und gucken uns das an, was ihr denn da alles so Tolles gemacht habt.
Ne? Also, das ist schön, ne?
Ja, und es ist halt auch wirklich so, dass ich hatte jetzt letztens einen Online-Händler gesprochen und der hat gesagt, ganz ehrlich, ne, ich habe beim WZST, ich hatte eine Frage, ich habe beim, mein Steuerberater wusste nicht, der konnte mir nicht helfen, ich habe beim WZST angerufen und hingeschrieben, ja, und die wussten auch nicht, die haben mich wieder an den Steuerberater verwiesen. Also ich glaube, das ist halt auch da alles noch so ein bisschen, das ist unrund, ne? Ja, wir haben den 1.7., da soll es laufen. Aber ob das jetzt tatsächlich auch alles so reibungslos funktioniert, das wage ich einfach mal zu
bezahlen. Ja, ich sag mal ganz ehrlich, bei der größten Umsatzsteuerreform seit wie vielen Jahren? 50, 60?
Ja, schon etwas.
Und das ja nicht nur national, sondern auch international. Also das wäre ja mal ein Träumchen, ne? Wenn alles super laufen würde. Aber man muss natürlich auch sagen, der Wille ist ja da. Ne? Aber tatsächlich ist es so, dass in der Politik vielleicht auch manchmal so ein bisschen die Praxis hinterherhängt. Ja? Also man hat da, kommen wir ja gleich mal dazu, wen das eigentlich überhaupt betrifft und wer davon wirklich einen Vorteil hat, also was man sich dabei gedacht hat. Also der Einstieg war ja wirklich gut. Die Frage ist halt nur, ob das tatsächlich die meisten Leute abholt. Wir haben da für euch jetzt erstmal folgende Fragen vorbereitet, die wir im Laufe dessen mal so ein bisschen durchgehen wollen. Generell, was ist der One-Stop-Shop? Da geben wir euch gleich einen groben Überblick. Dann, wie muss man sich registrieren? Ab wann gilt dann die Registrierung? für wen ist die Registrierung wirklich sinnvoll? Und dann last but not least, mein Lieblingsthema, was ist mit PAN-EU und CE-Händlern? Profitieren die davon genauso? Ne? Genau. Also Andrea, sag uns doch einfach mal im Groben, was hat der One-Stop-Shop denn auf sich? Worum geht es da im Groben?
Eigentlich, mehr oder weniger, ist ja schon fast wieder überholt. Ne? Denn du sagtest ja, ne, ja. Mehrwertsteuerreform 2017 hat man sich ja international sozusagen die EU-Länder an einen Tisch gesetzt. Und 2021, ist es jetzt endlich soweit ab dem 1.7.2021. Und dazwischen liegen natürlich auch schon wieder ein paar Jahre, ne, wo sich der Onlinehandel weiterentwickelt hat. Du hattest gerade angesprochen, so nach dem Motto, naja, jeder in Anführungszeichen kleine Händler kann ja jetzt Amazon beauftragen, kann Warenlager haben in CEE in Polen und Tschechien oder PAN-EU, wo dann noch Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland, habe ich einen vergessen, noch dazukommen. Das sind ja Möglichkeiten, wo 2017 schon, ja, aber auch nicht so jeder davon profitiert hat oder gedacht hat. Also die Entwicklung, denk nur noch mal an die Commingling Purchases. Ne? Da rollen sich bei mir ständig die Fußnägel hoch, wo ich dann immer so denke, wow, ja, okay, gut, kann man machen, aber wie läuft das denn jetzt, ne? Also, genau. Aber kommen wir mal zum Eingangspunkt. OSS war ja oder ist ja unser Thema heute. Es ist so, wir hatten ja Lieferschwellen. Es geht ja um die alte Versandhandelsregelung, die jetzt Fernverkäufe sich nennen ab dem 1.7. Und zwar geht es um die B2C-Umsätze. Das heißt also, Unternehmer liefert an Endkunden. Und wo ist denn da der Ort der Lieferung? Das ist so Ausgangspunkt. Und dann hatten wir ja die Lieferschwellen sozusagen. Bei den meisten waren es 35.000 Euro. Es gab nur drei Länder mit 100.000 Euro. Das war Deutschland, Niederlande und Luxemburg, soweit ich das jetzt auswendig weiß.
Müsste ich auch nachschauen, ja, aber ich glaube schon.
So, und wenn man unter dieser Lieferschwelle blieb, dann konnte man noch am Sitz des Unternehmens die Umsätze anmelden. Hat man diese Lieferschwelle überschritten, dann musste man sich in dem Land registrieren lassen, in dem die Lieferschwelle überschritten wurde. Und das ist natürlich ganz schwierig. Wenn ich das zum Beispiel in Polen gemacht habe, dann musste ich da natürlich auch noch spezielle Anforderungen erfüllen. Die wollten so eine Spezialanmeldung, so eine SAFT, also eine Saftanmeldung dann noch haben. Italien zum Beispiel, die möchten im Dezember 88%, ich habe es mir hier, glaube ich, auch geschrieben, als Abschlagszahlung der Umsatzsteuerschuld des Vorjahres Dezember haben. Du brauchst da mit Sicherheit einen Steuerberater, weil du bestimmt die Sprache nicht kannst. Du weißt nicht, welche Regularien da in dem Land gerade herrschen, steuerlich gesehen. Und das, was viele, denke ich mal, auch nicht so wissen, ist, dass sich die Finanzverwaltung der einzelnen Länder also schon austauschen. Also wir kriegen schon Kontrollenmaterial aus anderen Ländern oder Anfragen, so nach dem Motto, kannst du mal für uns gucken? Wir haben hier sowas Komisches in der Buchhaltung. Geh doch mal bitte raus und prüf das doch mal in deinem Land für uns und dann schick uns das Ergebnis. Also das war auch immer eine heikle Sache mit den Lieferschwellen. Viele hatten das überhaupt nicht auf dem Schirm und haben die ganz schnell gerissen. Und das ist dann natürlich für jeden Umsatzsteuer-Sonderprüfer immer ein gefundenes Fressen. Ne? Zumal,
Geschenk.
Zumal, ich meine, dann kommen wir natürlich auch wieder auf 14c-Steuer. Ne? So nach dem Motto, ich habe hier eine Rechnung in der Welt, die hätte ich eigentlich gar nicht ausstellen dürfen, weil eigentlich ist der Ort Italien, Polen oder Polen oder wo auch immer, dann habe ich gleich doppelt gewonnen. Ne? Aber das ist natürlich echt, echt übel.
Genau.
Ich wollte jetzt das Monster noch ein bisschen aus dem
Schrank. Ich auch. Also hau raus. Also, ergänzt uns. Also gut.
Ab dem 1.7. also ist es halt so, dass man sich überlegt hat, okay, wir bieten eine Vereinfachung an, dergestalt, dass wir sagen, es gibt jetzt nicht mal diese vielen unterschiedlichen Lieferstellen, sondern wir machen eine, die ist 10.000 und damit Ende im Gelände. So, und alles, was da drunter ist, das ist prima. Und alles, was dann da drüber ist, musst du dich jetzt nicht bei jedem einzelnen Land wieder registrieren lassen, sondern, und jetzt kommt das BZSD ins Spiel, sondern dann kannst du dieses OSS, also One-Stop-Shop-Verfahren wählen und sagen, okay, ich möchte das. Und du zahlst dann praktisch ja dem BZST das Geld und teilst ihn mit. Also pass mal auf, in Italien habe ich es gerissen, die Lieferschwelle, in Frankreich und noch, ne? Und dann verteilen sie, bildlich gesprochen, dann das Geld auf die anderen Länder. Aber bei dem OSS ist zu beachten, das ist so das Heilländerprinzip. Also es kann nur einen geben. Ne? Das heißt, wenn, dann muss ich alle Länder mit dem OSS machen. Ich kann nicht sagen, ach, ich möchte nur das OSS für Frankreich, weil die Franzosen mag ich mich, da will ich mich nicht mit deren steuerlichen Regularien, da will ich mich da nicht drum kümmern. Ich mache OSS nur für andere Länder. Das funktioniert nicht. Also entweder OSS ganz oder gar nicht. Ne? Heiländer halt.
Genau.
Das war das Monster.
Und um euch einmal abzuholen, also was ich ganz gerne mal so mitbekomme, ist, dass Leute denken, dass es irgendwie steuerfrei sein. Also irgendwie, dass es eine Lücke gibt. Ja? Also dass es eine Lücke gibt, dass man sagt, okay, ich muss gar keine Steuern zahlen. Ne? Also mag ertragsteuerlich eine Geschichte sein, na, je nachdem, wie viel man wo, wie war, aber nehmen wir mal nur die Umsatzsteuer und jetzt bitte nur EU, gibt es nicht. Ja? Ich gehe das mit euch einmal ganz kurz durch. Wenn etwas auf der einen Seite, ich erkläre euch gleich, was das ist, nicht steuerbar ist, dann ist es also auf der anderen Seite der Grenze definitiv. Das heißt, es kann nicht sein, dass wir irgendwie auf einer Seite Steuern sparen und auf der anderen Seite halt überhaupt gar keine zu zahlen haben. Ich gebe das einmal ganz kurz mit euch durch, sagen wir mal so drei klassische Anwendungsfälle. Ja, wir starten immer in § 111 des Umsatzsteuergesetzes, der ist relativ kurz an der Stelle. Ja, da geht es immer nur darum, du hast einen Unternehmer, der eine Lieferung oder eine sonstige Leistung, was anderes gibt es nicht, also die beiden, Lieferung oder sonstige Leistung erbringt. Wir bleiben gleich mal kurz bei der Lieferung. Den Unternehmer im Inland, also Inland ist das Merkmal, worum es jetzt eigentlich geht. Ich müsste das eigentlich ganz ans Ende stellen, damit ich den Rest schön noch zu Ende machen kann. Gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt. So, wir haben einen Unternehmer, wir haben alles durch. Die Frage ist, ob es im Inland ist, damit wir einen steuerbaren, also etwas ist, was prinzipiell der Steuer erstmal unterliegen kann. Es kann hinterher vielleicht noch steuerfrei sein, aber prinzipiell muss es erstmal steuerbar sein. Und das brauchen wir an der Stelle gar nicht mehr prüfen. Und da sind wir, damit ihr es alle einmal gehört habt, im 3C. Ne? So, und da ist es einfach so, da hat man früher, ist halt jetzt der Fernversandhandel, der wird da unter dem 3C einfach jetzt normiert. Und da sagt man Folgendes. Früher waren es die Lieferschwellen, wie die Andrea das vorhin schon erklärt hat, verschiedene Länder, verschiedene Lieferschwellen. Bis zu dieser Lieferschwelle, also bis ich die erreiche und nicht den übersteigenden Umsatz tätige, falle ich zurück in die Ausnahmeregelung, dass der 3C nicht gilt und das grundsätzlich gilt, der Ort wird dort erbracht oder der Ort gilt als dort, wo der Unternehmer seinen Sitz hat, also ja. Mein Mandant. Also es ändert sich nichts. Ne? Nehmen wir eine Schwelle von 100.000 Euro, ich bin bei 99.999, ja, dann bleibe ich in dem Moment noch bis jetzt Ort Inland und habe dadurch einen steuerbaren Umsatz. Der wird am Ende des Tages auch nicht steuerfrei sein, wenn ich dann an eine Privatperson was verschicke. Also schreibe ich auf diese Rechnung die deutsche Umsatzsteuer, wobei ich an dem Punkt schon ganz klar sagen möchte und einen Tipp geben will, bitte schreibt einfach gar keine drauf. Ja, bei B2C, ihr seid nicht verpflichtet, eine 19% obendrauf zu schreiben, schreibt doch einfach zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Dann könnt ihr hinterher nämlich auch switchen und lauft nicht in die Gefahr, dass weiterhin die 19% draufstehen, weil das im Programm so eingeloggt ist und tatsächlich seid ihr es dann zum Beispiel in Spanien. Also es wäre der eine Teil, Lieferung. Der nächste große Teil, den wir abholen wollen, sind die sonstigen Leistungen. Und da habe ich euch mal einfach so zwei Beispiele mitgebracht. Ihr nehmt mal einmal den, der beispielsweise im Ausland irgendwie unterrichtet, Sportlehrer oder weiß der Henker was. Ja? Das ist ja die Frage, wo ist der Ort? So, und im Umsatzsteuergesetz gibt es den 3a, der den Ort bestimmt. Und da hätten wir beispielsweise die Nummer 3, also Absatz 3, Nummer 3. Da steht, dort, wo ich unterrichte, dort ist mein Ort. Und das wäre jetzt so ein klassischer Fall und ein Vorteil für den One-Stop-Shop. Habe ich jetzt nur für 5 Euro irgendwas in Holland unterrichtet, ja, müsste ich mich für diese 5 Euro, weil es ist nicht mehr es ist nicht mehr inländisch, es ist hier im Inland nicht steuerbar, weil der Ort ja in Spanien ist. In Holland ist, dementsprechend müsste ich jetzt nach Holland wechseln, mich dort für meine 5 Euro registrieren und dort meine 5 Euro, für meine 5 Euro der Umsatzsteuer unterwerfen. Ein hoher organisatorischer Aufwand, der auch sehr teuer werden wird, ja, garantiert für die 5 Euro absoluter Wahnsinn. Da kann man jetzt sagen, da ist der One-Stop-Shop jetzt prima. Ich gucke wieder auf meine 10.000 Euro und kann alles hier inländisch an St. Louis abführen und die verteilen es in alle Länder. Das heißt, da hätte ich einen echten, wirklichen Vorteil. Die nächste Gruppe, die ich hier noch reinziehe, bei denen das genauso läuft, ist eigentlich mit so die größte Gruppe, die wir momentan haben. Gucken einfach in den 3a Absatz 5 und dort in die Nummer 3, also es müsste dann der, das ist der Satz 2 Nummer 3 sein, die auf elektronischen Art und Weise erbrachten Dienstleistungen. Alles, was ein Programm komplett autark automatisch macht, gehört dann da rein. Und dadurch wäre ich dann mit jedem einzelnen Euro in jedem einzelnen EU-Land, wo dann die Privatperson sitzt, die mich dann bezahlt, steuerpflichtig. Völliger Wahnsinn. Ja? Also Ort wieder nicht Deutschland, dementsprechend nicht steuerbar. So wird es auch gebucht werden. Und auf der anderen Seite hätte ich dann in Spanien, Italien, wo auch immer, die Verpflichtung, mich zu melden. Dort habe ich halt einen Vorteil, Andrea. Ne? Also ich kann jetzt also hingehen und sagen, in diesen Ländern bin ich jetzt. Ich melde mich dann an St. Louis. St. Louis verteilt. Schönes Ding. Also das heißt, für Sachverhalt 2 und 3, also der Künstler, der Unterrichtende oder der auf elektronischen Weisen erbrachten Leute beispielsweise, ist das super. Bei dem Händler, da müssen wir mal ein bisschen näher ran. Ne?
Du hast ja noch den anderen Vorteil beim OSS, du musst ja auch keine Rechnung mehr stellen. Ja. Und der Meldezeitraum ist immer das Quartal. Und ja. Ich glaube, die Abschlusszahlung ist erst nach 30 Tagen des Meldezeitraums dann fällig. Ne? Und das sind halt dann auch noch so kleine Bonus.
Genau, ist auch noch ein super Punkt. Ja. Ja, also kleinen Liquiditätsvorteil noch dabei, er muss es halt beiseite legen, aber ne,
genau. Ja,
geht ein bisschen später weg, die Kohle.
Ja. Aber ja. Um das vielleicht nochmal deutlich zu machen, der OSS gilt aber nur bei B2C. Wenn ich
richtig.
B2B habe, dann kann ich kein OSS nehmen. Dann
also Unternehmer an Unternehmer.
Genau,
ne?
Nochmal ganz sicher. Unternehmer an Unternehmer, dann läuft das alles mehr oder weniger so wie immer. Ne? So.
Ja.
Business as usual. Und dann muss man natürlich halt auch gucken, möchte ich den OSS haben oder habe ich schon mal vielleicht Lieferstellen gerissen? Bin ich in dem Land schon registriert? Habe ich da vielleicht schon Strukturen aufgebaut? Kenne ich da schon Steuerberater und? Habe ich das alles schon? Mach aber auch gleichzeitig B2B, dass ich also an andere Unternehmer liefere. Das ist wirklich so, da muss ich gucken, was macht für mich persönlich als Unternehmer wirklich Sinn. Ja. Weil ansonsten habe ich nämlich das Problem eventuell, dass ich zweigleisig fahren muss. Dass ich einmal einen Compliance-Strang habe, wo ich sage, okay, ich mache OSS für die Fernverkäufe an Privatpersonen. Und dann habe ich aber nochmal einen Strang, wo ich sage, okay, ich mache dann für Lieferungen an anderen Unternehmer. Und das muss ich natürlich in der Buchhaltung und überall ganz, 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 ganz sauber trennen. Und das ist natürlich ein ziemlicher Aufwand. Und dann kommt natürlich mein Lieblingsthema mit ins Spiel, die Verfahrensdokumentation. Da kann ich nur wirklich jedem empfehlen, dass das also wirklich sauber aufgesetzt wird. Und auch, ne, du als Steuerberater kommst ja dann auch mit ins Boot, wo du sagst, okay, lass uns mal drauf gucken auf den Prozess. Wie können wir den denn für dich optimieren? Wie können wir das für dich am besten einspielen, damit es für dich wirklich auch Sinn macht? Ne? Und nicht einfach,
genau.
Das hört sich gut an, das nehme ich. Ne? Also.
Genau. Und das ist im Endeffekt jetzt auch neu. Ne? Also wir nennen das immer sauberes Setup, also digitales und rechtssicheres Setup, dass ich da einmal wirklich meine ganzen Handlungsstränge wirklich unterteile. Und der wichtigste, Andrea, der fehlt ja noch. Ja, wir haben jetzt gerade so von den schönen, wir haben von dem Schwarz oder Weiß gesprochen. Ja, also wir haben von dem digitalen Mandat gesprochen. Ende. Wir haben von der Lieferung gesprochen. Fernversand. Ende. So. Aber so schön ist die Welt leider nicht, so schön leicht, sondern wir haben halt Amazon Pan-EU CE-Verfahren, da wird 60%, glaube ich, drüber gedreht. Das bedeutet, für euch, die dann Amazon Pan-EU-Verfahren teilnehmen, ihr seid da wieder komplett raus, denn bei euch passiert Folgendes. Ja? Die Umsatzsteuerlogik ist die, ihr schickt jetzt von euch aus und Nur kurz zur Wiederholung. Wenn Amazon eure Waren bekommt, bleibt ihr zivilrechtlicher Eigentümer. Punkt. Das heißt, Amazon verschickt in eurem Namen die Klamotten. Ob ihr davon was wisst oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Das heißt, ihr werdet so behandelt, als wenn ihr diejenigen gewesen wäret, die das zum Beispiel in ein spanisches, italienisches Warenlager gebracht hättet. Das ist schon immer, das ist nichts Neues, ein umsatzsteuerliches Verbringen und eine innergemeinschaftliche Lieferung gewesen. Das heißt, von A nach B. Ne? Die Frage ist halt, also ohne Verkauf, einfach nur rüber. So. Genau, und das heißt also ohne Liquiditätszufluss, einfach nur rüber aus logistischen Gründen, war ja früher auch dein logistischer Grund, jetzt macht das Amazon vollautomatisch. Und was passiert dann? Dieser Grenzübertritt selber, der ist eine steuerbare Lieferung, das heißt, das ist immer zu versteuern, wenn es nicht steuerfrei ist. Und steuerfrei kann es nur dann sein, wenn ihr in dem jeweiligen Land selber eine umsatzsteuerliche Registrierung habt. Das heißt, wenn ihr quasi umsatzsteuerlich gesehen von dem einen Unternehmer an den anderen Unternehmer, auch wenn ihr selbst seid, etwas geschickt habt, dann wird es steuerfrei sein unter der Beachtung Buch- und Belegnachweise etc. pp. Ich sage jetzt mal ganz proforma bla bla, damit wir uns ein bisschen kurz fassen können. Dann geht ihr drüber und kostet euch keine Kohle, auf gut Deutsch gesagt. Ja? Nur, jetzt schickt ihr meinetwegen aus Deutschland was raus, direkt im Fernversand nach Italien, und ihr schickt aus Spanien, wo ihr es gerade hingebracht habt, auch was raus. So, jetzt ist es so, was für einen Fall haben wir denn jetzt? Insgesamt einen One-Stop-Shop-Fall, wo ich mich um nichts mehr kümmern muss. Das heißt, der Mandant würde jetzt hingehen und sagen, super mit dem One-Stop-Shop, ich muss mich um nichts mehr kümmern, ich melde mich überall ab. Umsatzsteuerliche IDs werden überall rausgeschmissen. Das wird teuer, ne? Weil für jedes Warenlager, was ich dann im Ausland bestücke, fällt nämlich grundsätzlich wieder bei jedem Grenzübertritt die Umsatzsteuer an. Denn ich muss zum Zeitpunkt der Lieferung, ich kann auch nicht rückwärts sagen, ich heile das irgendwie. Ich muss zum Zeitpunkt der Lieferung eine gültige Umsatzsteuer-ID in dem jeweiligen Land haben. Das heißt, im Prinzip läuft es darauf hinaus, machen wir mal einen Strich drunter. Bei allen Warenlagerländern selber braucht ihr noch eine umsatzsteuerliche Registrierung. Punkt 1. Da hilft euch der One-Stop-Shop überhaupt nicht. So. Und wenn ihr von dort aus raus versendet oder Amazon das für euch tut, ja, also schon, ihr braucht nicht nur für dieses Hin die umsatzsteuerliche Registrierung, sondern was Andrea vorhin auch angesprochen hat, diese Commenting by Buy- und Sellgeschäft, also wenn innerhalb des Landes auch noch Geh- und Verkauf wird, ja, dann braucht ihr das auch. So, und jetzt startet ihr wieder das Amazon, was direkt an den Endkunden, an den Endverbraucher, an eine Privatperson was verschickt. Und das Ganze soll dann hinterher in einem One-Stop-Shop landen. Das heißt, um es zusammenzufassen, der Amazon Pan-EU oder CE-Händler, der braucht für jedes Warenlagerland selber eine Umsatzsteuer-ID, immer. Das bleibt, das ändert sich gar nichts. Und hinterher müssen alle Daten in einem One-Stop-Shop zusammengefasst werden, wenn von dort aus, also entweder von Deutschland oder von dem jeweiligen Warenlagerland heraus, etwas fernversendet wird, wie es ja jetzt heißt, in andere EU-Länder. Ne? Das heißt, dem Moment hilft euch der One-Stop-Shop nicht. Im Gegenteil, ihr müsst halt zweigleisig fahren. Und das meine ich mit dem, da hat die Politik vielleicht an dem Punkt nicht weit genug gedacht. Jetzt könnte man sagen, meckern kann man immer. Aber Tatsache ist natürlich, Amazon ist jetzt echt nicht so klein, dass man das Ding einfach hätte vergessen dürfen. Und ob das allen Leuten so klar ist, das war vor den Quickfixes schon nicht jedem klar, das war erst 20. Es ist einfach ein riesen Damoklesschwert, was da einfach also über einem schwebt, wenn man diese Formalie nicht einhält. Sorry, jetzt habe ich so viel geredet, Andrea, jetzt war ich einmal dabei.
Ja, alles gut, ich habe ganz aufmerksam zugehört.
Ja, und das ist am Endeffekt das Problem der Praxis. Jetzt muss man wirklich hingehen und gucken. Früher konnte man sich auf die Rechnungsschreibung des jeweiligen Mandanten verlassen. Das ist jetzt falsch. Jetzt muss man wirklich gucken, was tut er? Und das ist ja das Problem, ja. Jemand, ein Sachunverständiger, ja, der wird mir die Sachen vielleicht auf eine Art und Weise erklären, in der er halt denkt, er hätte alles wirklich erklärt, was für ihn wichtig ist. Hat aber die notwendigen Keypoints beim Steuerberater vielleicht nicht direkt getroffen und schon läuft es in eine komplett falsche Richtung. Ja, ja.
Genau. Ja, und das ist nämlich halt auch insoweit das Problem, auch oft die Kommunikation, ne, zwischen Steuerberater und Mandant. Ja. Der eine weiß nicht, was der andere braucht, der eine versteht nicht, was der andere will. Das ist schon immer so eine schwierige Kiste. Und wenn dann halt noch diese Spezialanforderungen aus dem Umsatzsteuerrecht hinzukommen,
Entschuldigung. Alles gut. Das ja. Ja, verschluckt mich. Bleib mal direkt die Worte weg. Genau. Ja, ich kann ja vielleicht in dem kurz übernehmen, was Andrea da mal sagen will, ist, wenn dann halt umsatzsteuerlich noch was oben drauf kommt, dann wird es halt tatsächlich schwer. Ich gebe euch mal so ein Beispiel dafür, um die Überbrückungsmusik quasi zu spielen. Nehmt euch mal den normalen, so wie es früher war. Man hat, sag ich mal, hunderte von Ausgangsrechnungen, was für den normalen Steuerberater früher schon völlig unmöglich war. Hat man gesagt, okay, dann spielst du halt eine CSV ein. So, dann hat man gesagt, okay, CSV einspielen, das ist jetzt das Ding der Wahl, ja, das versuche ich jetzt hinzubekommen. In einer CSV sieht man gar nichts, ne? Da sieht man keinen Sachverhalt. Also selbst auf einer ausgedruckten Rechnung sieht man den natürlich nicht, ja? Das heißt, man muss wirklich aktiv ran. Konzentriert man sich also nur auf eine Schnittstelle und nur darauf, dass die Daten von A nach B gehen, kann das gut gehen, muss aber nicht. Und in einer CSV zum Beispiel steht von einer Verbringung mal gar nichts mehr drin, ja? Also das kann man nicht mehr sehen hinterher. Das heißt, man muss wirklich einmal vor Mandatierung mit dem Mandanten einmal durch, Kollege, was machst du eigentlich? Wo machst du das? Und da muss man im Prinzip, sag mal, die drei Klassiker, die ich jetzt also aufgezählt habe, ne, Fernversand, Amazon PanEU und die sonstigen Dienstleistungen, was vor allen Dingen die elektronischen, die, ne, was halt immer mehr skaliert, auf dem Schirm haben, dass es da was gibt. Und dann zu gucken, wird das durch die jeweiligen Programme, die er im Einsatz hat, auch überhaupt so ausgespuckt, dass ich eine Chance habe, hinterher zumindest Summen zu sehen. Ne? Genau. Also wir haben jetzt quasi von der Fragestellung so ein bisschen, wie und wo muss man sich registrieren, Andrea? Wo macht man das?
Ja, beim BZST und zwar über die Internetseite, die heißt, ich wollte es ja auch gar nicht glauben, die heißt wirklich BOP. B-O-P. Fand ich lustig. Ich weiß gar nicht, was das für eine Abkürzung für was ist, aber ja, wird ja mit P geschrieben, aber ich musste sofort an Bob den Baumeister denken.
Ja, glaube, ist eine gute Eselsbrücke, kann man sich jetzt, glaube ich, ganz gut merken.
Und also, es war ja auch so die Frage, so, oh, wer kann denn da die Registrierung vornehmen? Kann nur der Unternehmer das alleine oder kann auch das der Steuerberater? Und ich glaube, es ist so rausgekommen, dass da auch der Steuerberater für den Mandanten die Registrierung vornehmen kann. Die Registrierung möglich ist seit dem 1.4. Ich glaube, das ist kein Aprilscherz. Ja. Das ist tatsächlich so.
Yeah.
ab 1.7. soll das Ganze ja dann laufen. Also ich bin
jetzt natürlich die Unterscheidung zwischen Andrea und mir. Ne? Die Andrea hat ja jetzt wirklich einen total schönen Blickwinkel, nämlich immer, was war denn damals gewesen? Gucken wir mal, ob das richtig ist. Ja? Ja. Und ich habe das Problem, mir zu gucken, wie kriege ich meine Mandanten denn überhaupt dahin? Und da ist es so, Leute, seid vorsichtig. Ihr müsst halt noch gucken, dass ihr euch im Quartal vorher angemeldet habt, damit ihr das Recht habt, ab 1.7. eure Daten überhaupt dahin zu schicken. Ja? Das heißt, beeilt euch bitte mit eurer Registrierung. Ansonsten hängt da ein Quartal. Ne? Das ist natürlich doof. Und ich kann euch vielleicht aus dem Nähkästchen sagen, ich glaube, kein Steuerberater wird Bock haben, euch für ein Quartal dort hinten irgendwie für 5,50 Euro zu unterstützen. Das wird nicht funktionieren. Ja? Das heißt, ihr hättet tatsächlich ein Problemchen. Das heißt, da haben wir erstmal erklärt, wie und wo, bis wann, ab wann, 1.7. Für wen ist das wirklich sinnvoll? Naja, für ganz schwarz, ganz weiß, ne? Ist jetzt sinnvoll. Alle anderen, also das waren jetzt meine PanEU-Fälle, PanEU-CE-Fälle müssen zweigleisig fahren. Ne? Das ist halt so. Und dann die Frage, die Andrea vorhin schon ferner lief, mal eben kurz aus dem Nähkästchen gehört hat, tauschen die Länder sich eigentlich auch wirklich aus? So, und ganz klare Antwort, ja. Ne? Und da muss man auch sagen, es mag halt später kommen, aber es wird kommen.
Ja.
Klar? Mhm. Und zumindest ist es in Deutschland so, ich weiß nicht, wie es bei anderen Ländern ist, ich gehe davon aus, da wird es das Gleiche sein, die Umsatzsteuer ist die wichtigste Einnahmequelle des Staates. Punkt. Das heißt, wenn man bluten will, dann lässt man da was sein und das glaube ich nicht. Und in der jetzigen Zeit haben wir so viel Geld ausgegeben in der ganzen EU. Ich kann mir vorstellen, da kommt was. Und die Steilvorlage waren ja schon die Quickfixes, wo die Leute einfach nicht rausgekommen sind, um hinterher zumindest auch die 22F-Bescheinigung der Online-Händler durchzukontrollieren. Das kommt ja alles noch. Also daher kommt auf jeden Fall. Vielleicht so ein Ding aus dem Nähkästchen. Österreich, ne? War vorher schon bekannt. Österreich geht hin und verpflichtet sich die Paketzusteller zu sagen, hey, wenn du von der Firma, keine Ahnung, DHW, ja, sagen wir mal, die DHW würde jetzt, also meine Kanzlei würde ins Ausland, keine Ahnung, Schuhe oder Lutscher verkaufen, ja, dann wird gesagt, naja, wenn du mehr als 5 Pakete von der DHW entgegengenommen hast und das zu irgendeinem Endverbraucher gibst, machst du bitte Meldung, um zu gucken, um das irgendwie nachzuvollziehen, woher, von wem dieser ganze Paketstrom kommt. Ja. Also da kann man sehen, es wird engmaschiger und ist natürlich im Nachgang leicht, wenn man sich die Mühe gibt, so eine Sisyphus-Arbeit zu machen, jemand zu finden. Von daher auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, wir haben den faulen Jogger gut abgeholt, komprimiert. Ich lobe uns jetzt mal selber auf den Punkt gebracht. Ne, das heißt also, so oder so, nehmt euch die Fragen bitte mit. Wir schreiben sie euch unten nochmal in die Fußnoten rein. Ansonsten verlinkt mal die ganze YouTube-Aufnahme nochmal auf unserem Podcast, also unserem Blogartikel. Da könnt ihr die Sachen auch nochmal in Ruhe durchlesen. Und ansonsten würde ich sagen, Andrea, falls du nichts mehr anderes hast, entlassen wir den faulen Jogger und ja, wünschen euch ab 1.7. viel Freude mit der Bürokratieerleichterung.
Ja, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze denn tatsächlich in der Praxis läuft und sich gestaltet, ja. Welche Rückmeldungen dann halt auch ne, von dir kommen, von den Händlern kommen, ob das jetzt wirklich so eine Erleichterung ist oder ja, ob das eigentlich auch schon wieder überholt ist. Ich bin also wirklich gespannt.
Ja, ganz genau. Und Tipp an letzter Stelle noch, achtet auf eure Rechnungsstellung. Ja? Wenn ihr euch jetzt darauf konzentriert, ab 1.7. was umzustellen und ihr habt ein Programm, was im Hintergrund einfach nur Rechnungen wegnagelt, achtet bitte darauf, das umzustellen. Es droht der 14c. Wenn es einmal draufsteht auf eine Rechnung, genau, schuldet ihr es auch.
Wird das auch geschuldet, ja. Und das im Programm, das war so ein gutes Stichwort, was mir eigentlich wirklich immer so am Herzen liegt und was ich auch immer bei ganz vielen Prüfungen sehe, ist, gerade auch wenn man mit Amazon arbeitet, da sind bestimmte Häkchen programmintern schon gesetzt. Und da auch wieder mit der Kommunikation. Wenn ich einen frischen Online-Händler habe, ne, der sich da gerade erstmal so reinfuchst, der sagt, oh, mache ich alles, nehme ich alles mit. Der Steuerberater hat vielleicht auch nicht so den Durchblick. Und dann sind Haken gesetzt, die zu ganz komischen steuerlichen Auswirkungen führen.
Ja, PAN-EU und CEE ist nur ein Haken entfernt.
Ja, genau.
Okay, ihr Lieben. Dann, wie gesagt, danke, Andrea. Das ist schön, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, wir kriegen so in 3 Monaten mal eine Zusammenfassung, wie schön alles geworden ist durch den 1.7. und wie leicht und wie toll das auch alles jetzt ist.
Ja, so OSS 2.0, ne? So.
Ja, genau, der Jahresrückblick. Noch wir freuen uns schon. Ja. Gut, ansonsten wünsche ich euch wieder viel Spaß noch beim Joggen. Ab 1.7. viel Spaß und ich würde sagen, Andrea und ich melden uns wieder.
So machen wir
bis dahin.
Alles klar, bis dann. Tschüss.
Ciao.